Und man denkt sich, hey, das kann doch nicht sein, das kommt doch nicht einfach aus der Psyche raus, es muss was Körperliches sein, ja. Ich war nur noch zu Hause, ich war nur noch mit meinen Ängsten beschäftigt und das Leben ging an mir vorbei. Seltene Momente mittlerweile. Also ich lebe ganz normal mein Leben, ich gehe auf Festivals, ich gehe reisen, ich habe meinen Beruf, ich gehe unter Menschen. Und ja, schlussendlich habe ich extrem viel daraus mitgenommen, ja. Aber das sagt man natürlich im Nachhinein und nicht akut, während man mit einem Puls von 200 auf dem Sofa sitzt. Es ist eine unsichtbare Krankheit und darum für Menschen, die nicht betroffen sind, meist oft unverständlich.
Matthias, kennst du das eigentlich, wenn Angst zwanghaft ist?
Ja, also verschiedene Ängste hat jeder, glaube ich auch. Aber zwanghafte Ängste kenne ich von mir zumindest nicht und das aus meinem persönlichen Umfeld, glaube ich nicht. In unserer heutigen Folge von WZ Weitergedacht geht es aber genau um zwanghafte Ängste. Mein Name ist Matthias Ziegler.
Und ich bin Tari Nischek, WZ Trini. Und wie Matthias gerade schon gesagt hat, heute geht es um Angsterkrankungen. Mein Bezug zu dem heutigen Thema ist ja persönlicher. Und zwar zu Hypochondrie, das ist die spezifische Angst, körperlich krank zu sein. Denn eine Person in meiner Familie hat mit diesen Ängsten schon ihr halbes Leben zu kämpfen. Und hat deswegen seit 5 Jahren nicht mal die eigene Wohnung verlassen.
Also 5 Jahre, das ist echt eine lange Zeit. Aber du hast ja jemanden getroffen für unsere Folge, der oder die sich ihren Ängsten stellen konnte und sie überwunden hat. Was ja dann ein ganz persönlicher Wendepunkt war.
Genau. Isabella lebt in der Schweiz und fühlte sich erstmal vor 6 Jahren mit zwanghaften Ängsten konfrontiert. Wie sich das geäußert hat, welche Folgen das für ihren Alltag hatte und was ihr im Endeffekt geholfen hat, das verrät sie uns jetzt im Gespräch. Liebe Isabella, schön, dass du mit uns über deine Erfahrungen sprichst. Du sagst, diese Ängste sind bei dir vor circa 6 Jahren aufgetaucht. Könntest du vielleicht kurz schildern, welche Ängste dich in solchen Momenten bewegen oder bewegt haben und wie sich deine Angstzustände in dem Moment äußern?
Also beim ersten Mal war das einfach eine Panikattacke mit wahnsinnigem Herzrasen, mit Todesangst, mit Schwindel, mit was man sich alles irgendwie auch nur ausdenken kann.
Und explizit, das hast du ja schon im Vorgespräch erzählt, hattest du Angst, einen Herzinfarkt zu haben?
Durch das massive Herzrasen hat sich natürlich einiges im Fokus um mein Herz dreht, ja. Dass dieses starke Herzrasen wiederkommt, dass diese Herzrhythmusstörungen, diese Aussetzer, alles, was eigentlich in Symptome da dazugehört. Und je mehr man den Fokus drauf legt, desto mehr hat man Angst, desto mehr wiederholt sich. Und dann war ich in der Spirale gefangen, ja.
Kannst du dich an das erste Mal erinnern, als dich solche Ängste geplagt haben?
Ja, also ich glaube, jeder, der mal mit einer Angsterkrankung konfrontiert wurde, erinnert sich definitiv an sein erstes Mal. Und ja, das blieb hängen. Das war die erste nächtliche Panikattacke, die mich im Schlaf aus dem Nichts erwischt hat und mich auch vor lauter Angst in die Notaufnahme gebracht hat. Man hat mich einfach untersucht, man hat EKG geschrieben, Blut genommen, alles drum und dran und hat mir gesagt, hey, Frau Lübe, Sie sind gesund, gehen Sie nach Hause, suchen Sie sich eine Therapie, Sie haben eine Panikattacke.
Hast du das als real wahrgenommen in dem Moment, dass es eine Panikattacke war oder hattest du das Gefühl, dass es sich da um mehr dreht?
Ja, natürlich. Und das ist das Problem, das haben viele Betroffene, dass sie im Moment der Ärzte mal nicht glauben, weil es fühlt sich so verdammt real und körperlich an. Und man denkt sich, hey, das kann doch nicht sein, das kommt doch nicht einfach aus der Psyche raus, es muss was Körperliches sein, ja.
Und wie lange haben dich diese Ängste geplagt, dass du einen Herzinfarkt haben könntest?
Das waren mindestens 2 Jahre. Zwei bis 3 Jahre. Bis ich für mich einfach den Entschluss gefasst habe, so jetzt, so will ich nicht mehr weiterleben. Das ist keine Lebensqualität mehr, nur noch in Angst zu leben, nur noch im Fokus darauf, es könnte was passieren.
Und wann kam der Punkt, wo du die Erkenntnis hattest, dass du dir Hilfe holen musst oder du Hilfe holen wolltest?
Ich glaube, wann der Punkt genau kam, kann ich so gar nicht mehr sagen. Es war einfach ein Moment, wo ich für mich gesagt habe, so bis hierher und nicht weiter, das kann so sein. Und habe mich auch in Foren austauscht mit anderen und habe gesehen, dass das teilweise schon über 10, 20, 30 Jahre, die gar kein Leben mehr haben, die sich nur noch daheim zwischen Küche und Sofa bewegen oder teilweise nur noch im Bett liegen. Und ich habe mir einfach gesagt, so endlich nicht, da muss was passieren.
Was viele nicht wissen, Angststörung ist nicht gleich Angststörung. Da gibt es zum Beispiel die generalisierte Angststörung. Hier machen sich Betroffene ständig Sorgen über alles. Dann haben wir die Panikstörung, bei der persönlich wie aus dem Nichts extreme Angstattacken auftreten. Und bei der sozialen Phobie dreht sich alles um die Angst vor anderen Menschen und deren Bewertung. Und schließlich gibt es noch spezifische Phobien. Die berühmte Spinnenangst gehört zum Beispiel dazu. Dann gibt es eben auch Ängste rund um die körperliche Gesundheit. Die ich schon zuvor erwähnt hatte und mit der auch Isabella zu kämpfen hatte.
Und von wie vielen Betroffenen in Österreich sprechen wir da?
OECD-Studien zufolge waren 2019 ca. 7% der ÖsterreicherInnen von einer Angststörung betroffen. Weitere Untersuchungen zeigten eine Verdoppelung der Betroffenen von 2019 bis 2022. Die Pandemie wird hier vermutlich eine große Rolle gespielt haben. Damit lag Österreich übrigens im Vergleich über dem EU-Schnitt. Die OECD bezieht sich bei ihren Zahlen auf nationale Daten, aber auch Schätzungen. Die Dunkelziffer könnte weitaus höher sein. Eine deutsche Forschungseinrichtung, das Robert-Koch-Institut, sieht den Anteil an Diagnosen bei Angststörungen auch davon betroffen, dass die meisten sich keine professionelle Hilfe suchen, aufgrund der psychischen Beschwerden und weil Angststörungen im Gesundheitssystem häufig übersehen werden.
Isabella hatte ihre Angsterkrankung weitgehend geheim gehalten und nur ihr engstes Umfeld hat davon gewusst, sodass sie mit wenigen Ausnahmen sozial isoliert war. Aber es gab sicher Situationen, wo sie sich zwingen musste, trotzdem unter Menschen zu gehen. Bei der Arbeit zum Beispiel.
Wie hat das eigentlich dein Leben beeinflusst und inwiefern hat es dich eingeschränkt?
Ja, extrem, in allem. Ich habe das Haus nicht mehr verlassen. Ich hatte Angst, vom Sofa aufs WC zu gehen. Also wirklich in der extrem akuten Zeit. Ich habe versucht, mich nicht körperlich anzustrengen, was natürlich wiederum kontraproduktiv war, Kondition sinkt und so weiter. Aber bis man das mal realisiert, dass man eigentlich mit der Schonhaltung gegen die ganze Sache wirkt, das ist ein Prozess, das braucht einfach seine Zeit. Und ja, ich war nur noch zu Hause, ich war nur noch mit meinen Ängsten beschäftigt und das Leben ging an mir vorbei, 2 Jahre lang.
Hast du einen Beruf ausüben können während der Isolation?
Ich musste. Also der Vorteil damals war, ich bin seit knapp 10 Jahren selbstständig. Ich bin Marktfahrerin und stelle meine Ware oder habe meine Ware damals auch selber hergestellt. Das heißt, an gute Tage konnte ich produzieren, an schlechte Tage hatte ich die Freiheit, daheim zu bleiben. Und ja, an den Märkten musste ich halt einfach durch. Da von Geld muss ich auch leben. Da musste ich einfach durch. Aber hatte natürlich auch den Vorteil, dass ich nicht regelmäßig oder 9-to-5 einen normalen Job hatte, sondern mit viel Zeit für mich, viel Freizeit.
Wie ist denn dein Umfeld umgegangen mit dir? Wie hast du dein Umfeld erlebt zu dem Zeitpunkt, wo es dir wirklich nicht gut gegangen ist, wo du dich auch isoliert hast?
Ich habe es recht, wie soll ich sagen, geheim gehalten, weil ich mich natürlich auch dafür geschämt habe zu der Zeit. Mein Partner wusste davon. Und das habe ich auch mit ihm, auch meine ganzen Schritte klar kommuniziert. Er konnte halt nicht viel machen in der akuten Zeit. War mir da auch nicht wirklich so eine Stütze, weil ich glaube, er war tatsächlich auch ein bisschen überfordert. Meine Mutter wusste davon, weil sie dasselbe durchgemacht hat. Also meine Mutter, die bewegt sich jetzt noch in einer Angsterkrankung. Meine beste Freundin wusste davon. Aber halt auch keine Details und dem Rest habe ich mich so ein bisschen rausgeredet, warum ich da nicht kommen kann, warum ich da nicht hin möchte. Also gerade zu der Zeit war das Ganze schon noch etwas schambehaftet, ja.
Was hat dir geholfen in den Momenten, wo du aus deiner Isolation raus bist, dass du überhaupt das Haus verlassen konntest? Hast du da auch Wege für dich gefunden, Methoden, dass du in den Momenten mit deiner Angst besser umgehen konntest?
Ja. Und zwar Akzeptanz und Annahme. Ja, nicht gegen Ankämpfe, gegen die Angst, ja, nicht gegen die Symptome ankämpfe, weil die Sache ist, und ich habe auch ganz, ganz viel über Angst gelernt, wie sie funktioniert, wo sie herkommt. Und dass bei einer Angsterkrankung dieses Zentrum eigentlich zu früh schaltet oder Fehlalarme macht, das kann man umprogrammieren oder das muss man umprogrammieren, indem man sich ganz sanft und sachte Schritt für Schritt der Angst auch stellt. Also mein Zentrum sagt jetzt, oh Gott, ich stehe im Supermarkt an der Kasse, es sind Menschen um mich, ich kann nicht weg, ich schiebe jetzt mal eine Panikattacke Gefahr. sagt das Zentrum in einem Fehlalarm. Dann hat man die Möglichkeit, man hört auf diesen Fehlalarm, flieht, geht wieder in den vermeintlichen Schutz, zieht sich wieder zurück, bestätigt somit der Angst, dass sie recht hatte, was passiert beim nächsten Supermarktbesuch. Aha, ja, stimmt, das letzte Mal ist sie geflohen, Angst. Wenn man sich jetzt aber am Supermarkt an der Kasse stellt und sagt, hey, hör zu, ich höre dich, es ist ein Fehlalarm, wir sind sicher, geht dort mit der Angst durch, merkt sich dieses Zentrum, das aus der Amygdala in unserem Hirn kommt, merkt das, oh, warte mal, ich glaube, wir haben Betriebe. Das war ja gar nicht so schlimm, wir haben überlebt. Was passiert beim nächsten Mal Supermarktbesuch? Es wird schwächer und schwächer und schwächer und schwächer. Und da muss man durch. Kombiniert mit Ursacheforschung, woher das Ganze eigentlich kommt. Und das ist der Weg raus.
Wann kam der Punkt, wo du dir gedacht hast, du holst dir jetzt Hilfe in Form von Therapie?
Das war Januar, Februar vor 2 Jahren. Ich war mit meinem Partner 4 Wochen im Winter in Spanien mit dem Camper unterwegs und das war für mich eine rechte Herausforderung. Ich war zwar nicht mehr so akut in dieser Spirale gefangen, dass ich sage, ich verlasse das Haus nicht mehr, aber so weit weg von zu Hause hat natürlich in mir auch wieder Ängste geschürt. Ich bin weit weg von meinem Arzt, ich bin weit weg von meiner Sicherheit, von zu Hause. Und das war, auf die eine Seite war es eine extreme Herausforderung, auf die andere Seite war es aber auch, ich stelle mich der Angst. Was im Nachhinein gesehen eigentlich wirklich ganz gut war. Und da haben wir auf der Reise ein junges Pärchen kennengelernt, die den gleichen Weg gegangen ist wie ich. Und die hat mir Mut gemacht, eine Therapie zu starten. Sie sagte, dass ihr das auch wirklich extrem geholfen hat. Und mit der Entscheidung sind wir dann wieder nach Hause gefahren und ich habe gefunden, so, und jetzt machen wir das mal. Es ist keine Scham. Also am Anfang, man schämt sich natürlich, nach einem Therapieplatz zu suchen, weil da muss man sich ja eingestehen, bin psychisch krank, ich habe ein psychisches Problem. Und ja, dann habe ich die Therapie gestartet und da hatte ich wirklich, wirklich, wirklich eine ganz tolle Therapeutin, die mich extrem gut noch unterstützt hat. Nicht in der Symptombekämpfung, sondern in der Ursacheforschung. Und darum geht es ja eigentlich bei Angst- und Panikerkrankungen, auch bei Hypochondrie, diese ganze Erkrankungen, die angstbehaftet sind.
Wie lange warst du in Therapie?
2 Jahre.
Also insgesamt warst du 2 Jahre lang von diesen Ängsten geplagt und dann nochmal 2 Jahre in Therapie?
Genau, also 2 Jahre eigentlich ziemlich heftige Zeit bis zu der Erkenntnis, also dass ich Hilfe brauche oder eine Hilfestellung. Und genau, da war ich 2 Jahre in Therapie, anfangs 2-mal im Monat, danach nur 1-mal im Monat, dann nur noch alle 2 Monate. Also es ist dann fließend gegangen, weil ich recht, wie sagte meine Therapeutin so schön, sie machen tolle Fortschritte. Ja, und ich hatte auch den Wille, ganz klar. Ich wollte da raus, koste es, was es wolle, auch wenn es weh macht, wenn man wirklich tief blicken muss und bis in seine Kindheit zurück Dinge hochhole, die man wunderbar erfolgreich fleißig verdrängt hat vielleicht auch, ja, und hinsehen. Aber das hat so wahnsinnig viel Heilung gebracht und darum bin ich heute wirklich dem auch dankbar.
Isabella wurde von ihrer Angststörung ja unter anderem durch ihre soziale Isolation in ihrem Leben beeinträchtigt. Wie gefährlich Isolation für die Psyche sein kann, zeigte vor kurzem, also im Juni 2025, eine Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation auf. Sie erhöht unter anderem das Risiko von Hirnschlägen und Herzinfarkten, Diabetes, Depressionen, Angstzuständen und Suizid. Weitere Studien, die sich mit Isolation und Angststörung auseinandersetzten, kamen zu dem Ergebnis, dass soziale Abschottung eine Angsterkrankung noch zusätzlich verschlimmern würde. Soziale Beziehungen und Gemeinschaften haben nämlich einen positiven Einfluss auf unsere mentale Gesundheit. Aber man muss sich auch darauf einlassen. Ich würde noch mal ganz gerne auf etwas eingehen, was du vorher erwähnt hast, dass deine Mutter ebenfalls von solchen Ängsten geplagt war ihr Leben lang und jetzt auch immer noch drunter leidet. Hast du, nachdem du dir Therapie gesucht hast, hast du da probiert, mit ihr darüber zu sprechen? Hast du probiert, ihr Hilfe anzubieten und war da die Kommunikation offen dafür?
Ja, natürlich habe ich das probiert. Weil ich weiß, dass meine Mutter auch mit dem zu kämpfen hat, wollte ich ihr natürlich von meinen Erkenntnissen und von meiner Heilung berichten, ganz klar. Und sie hat sich auch gefreut für mich. Aber Jetzt so durch das Ganze, was es mich eigentlich gelernt hat, sie wird es nicht ändern. Meine Mutter ist über 70, sie wird weder ihren Lebensstil noch Dinge, die das Ganze ausgelöst haben, mehr ändern. Meine Mutter hat sich mit dem arrangiert und sie möchte das auch gar nicht mehr ändern. Auch die Tipps, die ich ihr gebe, habe sie werden nicht umgesetzt.
Man muss eigentlich selber bereit sein, sich Hilfe zu suchen und etwas zu ändern, damit man tatsächlich auch an diesen Punkt kommt.
Richtig, weil es gibt niemand, der dich davon heilen kann. Das kann man wirklich nur selber. Mit einer Stütze, mit einem Wegweiser, mit einer Therapie, mit tolle Menschen, mit was auch immer. Aber der Einzige, der sich eigentlich wirklich von so einer Angsterkrankung heilen kann, ist man selber und niemand anders.
Würdest du dich jetzt als geheilt, unter Anführungszeichen, bezeichnen? Würdest du sagen, du hast den Punkt, wo dich diese Ängste gar nicht mehr belasten?
Ja, ich habe noch Symptome teilweise, weil ich weiß und ich bin mir auch bewusst, dass mein Nervensystem noch nicht im Gleichgewicht ist. Aber ich weiß, was ich tun kann, wenn ich merke, dass mich eine Situation überfordert. Ich weiß, dass wenn Symptome kommen, dass ich sie nicht mehr bewerte als negativ, als schlecht, was wiederum die Angst hervorruft, sondern ich kann damit umgehen. Und das sind seltene Momente mittlerweile. Also ich lebe ganz normal mein Leben. Ich gehe auf Festivals, ich gehe reisen, ich habe meinen Beruf, ich gehe unter Menschen. Und ich bin extrem dankbar, dass ich an dem Punkt jetzt bin, wo ich zu mir sagen kann, ja, ich bin geheilt. Und ich bin sogar extrem dankbar im Nachhinein drüber, dass ich durch diese Phase der Angsterkrankung bin, weil sie hat mir ganz, ganz vieles gezeigt, wo ich verändern darf, wo ich hinschauen darf. Und ja, schlussendlich habe ich extrem viel daraus mitgenommen, ja. Aber das sagt man natürlich im Nachhinein und nicht akut, während man mit einem Puls von 200 auf dem Sofa sitzt.
Mich würde interessieren, wie es dir damit geht, jetzt Menschen, die du kennenlernst, davon zu erzählen, dass dich diese Ängste geplagt haben.
Ja, ich finde so, schon sie sind sicher noch mit einem gewissen Stigma behaftet, auf jeden Fall. Und das, denke ich, bringt auch Menschen dazu und auch mich damals, das Ganze so ein bisschen geheim zu halten. Und mit Ausrede jonglieren, warum, dass man jetzt gerade dann den Geburtstag kommt, warum, dass man irgendwie, keine Ahnung, halt mit Ausrede um sich wirft, weil Menschen, die davon nicht betroffen sind, die ziehen das gerne ins Lächerliche, habe ich festgestellt. Und ja, dann kommt natürlich auch Scham auf und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich weiß, es gibt so viele Menschen da draußen und da ist halt, möchte ich mal sagen, unsere Gesellschaft auch mit dran beteiligt durch das viele Angst schüren vor Diversem. Aber die Menschen leiden definitiv und nur weil man da nicht irgendwo eine Wunde hat, eine Creme drauf macht und ein Pflaster, ist das geheilt. Es ist eine unsichtbare Krankheit und darum für Menschen, die nicht betroffen sind, meist oft unverständlich, dass da so viel Leid eigentlich dahinter steckt und ein Verlust an Lebensqualität.
Was würdest du HörerInnen mitgeben, die jetzt gerade zuhören und ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sich vielleicht auch immer noch an einem Punkt befinden, wo sie sagen, sie wissen nicht, wie sie da rauskommen?
Ja, auf jeden Fall, es ist heilbar. Egal, was man liest, egal, was man hört, aber es ist nicht einfach. Aber es ist definitiv heilbar. Mit Hilfe von Therapie, mit Hilfe von Ursachenforschung, mit sich informieren, wie funktioniert mein Nervensystem, was ist Angst, warum haben wir Angst, wirklich das Ganze zu verstehen, was da im Körper, im Nervensystem, in unserem Hirn, in unserem Körper, was da abläuft. Dass man die ganzen Vorgänge während Symptome, während einer Angst- oder Panikattacke, dass man die wirklich sich logisch erklären kann, nimmt schon mal den Schrecken.
Und würdest du auch sagen, dass der Austausch mit anderen hilft?
Es ist ganz eine schwierige Frage. Der Austausch in so einer Gruppe zum Beispiel finde ich nicht wirklich zielführend und hilfreich, weil es ist nur ein gegenseitiges Aufpushen und Bestätigung. Gezielt im Austausch mit einer Therapeutin, mit einer guten Freundin, mit jemand, der die Situation halten kann, ja, das ist hilfreich.
Also die Isabella hat sich ihrer eigenen Angst gestellt, hat sie überwunden mit Hilfe einer Therapeutin und kann jetzt eigentlich ein normales Leben wieder führen, das für sie so passt.
Wichtig war jedenfalls, dass sie die Erkenntnis hatte, sich Hilfe zu suchen. Und es gibt auch nicht die eine Lösung für alle. Isabella hat ja schon gerade sehr viele verschiedene Möglichkeiten aufgezählt. Und so haben auch andere Betroffene, mit denen ich gesprochen habe, verschiedenste Wege gefunden, um mit ihren Ängsten umzugehen.
Jetzt Isabella hat ja auch zum Beispiel Entspannungstechniken oder Gedankenübungen genannt, die ihr da im Supermarkt geholfen haben. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, mit der Reizüberflutung bei Ängsten umzugehen. Und begleitend zur Psychotherapie können Angsterkrankungen natürlich auch mit verschiedenen Medikamenten behandelt werden, unter anderem mit Antidepressiva. Eine solche Therapie sollte natürlich immer nur in ärztlicher Aufsicht erfolgen. Und gerade Medikamente wie die sogenannten Benzos, die ja doch ein abhängiges Risiko bergen, sollten auf jeden Fall nur vorübergehend oder in Ausnahmefällen eingenommen werden.
Ja, es muss eh jeder schauen, was ihm am besten hilft. Und für manche sind zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen ein leichterer erster Schritt als zum Beispiel Therapie. Wir haben auch Nummern und Informationen zu derartigen Hilfsangeboten für Angststörung in die Shownotes gepackt. Dort könnt ihr alles nachlesen und da findet ihr auch noch andere Links zu dem Thema.
Genau, damit sind wir eigentlich am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Nächste Woche gibt es ein ganz anderes Thema im WZ-Podcast Weitergedacht. Da geht es um eine Tischlerin, die früher Biologin war. Mehr verrate ich aber nicht dazu. Hört es euch einfach nächste Woche an.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.